Hallo Olli,
Hallo Wally.
hast du Neujahrsvorsätze?
Nein.
Ich auch nicht, weil, also willst du wissen, warum? Ich erzähle es dir so oder so.
Ja, sag
Weil
mal.
wenn man sich was vornimmt, dann kann man es auch gleich machen. Man muss nicht direkt auf einen Datumswechsel warten und auch noch auf den größten Datumswechsel, den es im Datum gibt, nämlich dass die Jahreszahl wechselt. Also wenn ihr euch was vornehmen wollt, dann macht es am besten gleich und
Ja, das ist echt schlau. Hast du dir was vorgenommen? Am 31.? Nee, am
nee.
1. Nee, wann macht man denn diese Vorsätze, die du gerade meinst?
Ja,
Immer.
spätestens am 31. Dann macht man noch ein bisschen Bleigießen, dann weiß man noch, was im Jahr passiert.
Oh, Bleigießen.
Oder man kann ein Horoskop lesen. Aber nee, sozusagen ist ja jeden Tag Datumswechsel. Also können sich die Leute auch jeden Tag was Neues vornehmen. Machen sie wahrscheinlich auch.
Das stimmt. Das ist echt
Denkt
so.
nicht nur in Jahreszyklen. Denkt größer.
In Jahrzehnten. Nicht
Ja.
nur ein Jahr ins Gym gehen, sondern 10 Jahre.
Ganz genau.
Pumpen.
Ja, mehr reisen, mehr lesen. Ja, mach's am besten gleich.
Ja, mehr
Wart nicht
lesen
aufs
auf jeden
neue
Fall.
Jahr oder weniger Alkohol trinken. Mach's am besten auch gleich. Wart nicht aufs
Nee.
neue Jahr.
Nee, das passt schon. Aber
Mehr
vor allem mehr
Alkohol
lesen.
trinken.
Nee, einfach so weiter trinken, aber trotzdem mehr lesen.
Sehr gut. Ja, ich glaube, Trump hatte auch einen Neujahrsvorsatz. Um gleich mit dem ersten Thema anzufangen. Mindestens einen Staat zu behaupten, zu entführen vielleicht.
3 Tage haben sie sich Zeit gelassen, was jetzt nicht so viel ist.
Genau. Was nicht so viel ist, da können wir auch gleich in die Chronologie ein bisschen einsteigen. Weil ich habe mir den recht gut informierten New York Times-Artikel dazu durchgelesen, die wohl aus Regierungskreisen halt so ein bisschen Details erfahren haben. Das war natürlich auch schon ein bisschen länger geplant.
Ja.
Und schon um Weihnachten hätte man sagen können, gut, wir könnten jetzt schon loslegen. Hat man dann aber nicht gemacht, weil man auf bessere Wetterbedingungen gewartet hat und dann am 3. war es jetzt, oder was hast du gesagt? Vor einer Woche ziemlich genau. Wir nehmen hier heute
Ja.
am 10. Januar auf. Hat Trump das Go gegeben und innerhalb von 2 Stunden und 20 Minuten wurde Caracas bombardiert, verschiedene Luftwaffenstützpunkte. Und eben der Nicolás Maduro und seine First Lady Cilia Flores nach New York entführt.
Ganz schön schnell eigentlich. Also ich wusste, dass es ein überschaubarer Zeitraum war, aber was? 2 Stunden und irgendwas?
Ja, Basis dafür waren CIA-Kräfte, also Intelligence, auf dem Boden in Venezuela. Und die haben wohl schon seit Monaten ständig Infos über den ständig wechselnden Aufenthalt von Maduro und seiner First Lady eben, ja, ausgespäht, Informationen darüber gesammelt und waren sich dann eben zum Zeitpunkt des Angriffs sicher, wo sie sind.
Ja, ich habe hier auch einen zwar hinter der Paywall versteckten, aber auch New York Times Artikel, der eben darum geht, dass die CIA auch quasi aus der Regierung selbst Informationen bekommen hat. Also wohl die Regierung nicht ganz hinter Maduro stand.
Ah, aus der
Ja,
venezolanischen
genau.
Regierung. Ah, ja. Ja, auch mindestens ein, das stand auch in dem Artikel eben drin, vielleicht haben wir sogar den gleichen gelesen. Eine Person im Inner Circle von Maduro war wohl auch eben Doppelagent und konnte da immer was leaken.
Also ein V-Mann quasi.
Ja.
Ja. Na, ich habe eben den Artikel nicht gelesen, weil er ist hinter der Paywall. Also.
Ja, also wenn sich die Paywall per Abo zu umgehen lohnt, dann bei der New York Times. Ich kann aus Erfahrung sprechen.
Unbezahlte Werbung.
Bezahlte Werbung, Ende. Ja, zu so Casualties, also so getöteten Personen, gibt es so unterschiedliche Angaben. Ich habe jetzt aus Venezuela heißt es, 80 sind getötet, sowohl Zivilisten als auch Soldaten, so, aber Bilder, die man gesehen hat, würde ich sagen. Es kommt hin. Kuba hat irgendwie auch verlautbart, dass 32 tote Kubaner darunter sind.
Okay, was haben die so eine kubanische Garde oder wie?
Ich glaube, die sind auch so ein bisschen verbandelt, oder? Ohne es genau zu wissen.
Ich weiß es nicht.
Wird so im entferntesten Sinne auch Sinn machen. Also Kuba ist auf jeden Fall auch mit China verbandelt und Venezuela ja auch mit China, aber dazu kommen wir noch ein bisschen später.
Ja.
weil zuerst möchte ich ein bisschen auf den juristischen Kniff eingehen, den sich die US-Regierung, die Trump-Administration da zurechtgelegt hat, um eben so, so einen Angriff zu fahren.
Ja.
Jetzt hätte ich schon fast Operation gesagt und wäre da mit dem den ganzen Diskurs aufgesessen, der ja auch viele Medien, von vielen Medien gefahren wird.
Ich meine, es wird ja von der Regierung selbst als Operation bezeichnet, oder?
Genau, darauf möchte ich jetzt auch eben genau hinaus. Sie behaupten, es ist eine Law Enforcement Operation. Das Militär hat die DEA unterstützt. Wer die DEA oder La DEA ist, weiß man ja spätestens, seitdem er Breaking Bad gesehen hat, mit Hank Schrader als DEA-Agenten.
Also quasi die amerikanische Drogenpolizei. Ja, die Drug Enforcement
Agency, ganz genau. Und deshalb, weil es eben eine Law Enforcement Operation war, also sozusagen ein Polizeieinsatz im Ausland, war auch keine Unterrichtung oder Zustimmung seitens des Kongresses nötig, weil ähnlich wie in Deutschland muss das Parlament solchen Einsätzen eigentlich zustimmen.
Wenn es ein militärischer Auslandseinsatz wäre, oder? Also oder eine Kriegserklärung.
Genau, aber das haben sie ja trotzdem auch, weil ich möchte zu den Anklagepunkten kommen, die man Maduro vorwirft. Er ist nämlich ein Narkoterrorist, also er schmuggelt Drogen und die...
Er ist der Kopf eines Kartells.
Genau. Tren de Aragua und Cartel de los Soles sind Drogenkartelle. Übrigens, Cartel de los Soles ist ein Name für ein Drogenkartell. Es klingt wie eine Kindergartengruppe.
Ja.
Sonnenkartell.
Ja, ja. Weil die Leute wohl Uniformen mit einer Sonne drauf tragen.
Ah, schau. Daher da ist einer informiert. Und die schmuggeln eben staatlich unterstützt wohl Kokain. Ich habe da keine Insights. Ich gehe mal davon aus, dass das ungefähr so stimmt.
Ja, es gibt da ganz, ganz verschiedene widersprüchliche Aussagen zu. Das ist relativ schwer zu sagen, wer da in der Regierung wie in was involviert ist und so. Also da kannst du wirklich Artikel über jede Meinung finden.
Ja. Und aus Sicht der US-Regierung ist eben das Schmuggeln von großen Mengen von Kokain gleichzusetzen mit einem bewaffneten Angriff auf die USA, weil so viele Drogentote in der USA vorkommen. Die genannten Kartelle wurden auch von der Trump-Administration ja zur ausländischen Terrororganisation erklärt, was dann dem Trump das Recht gibt, auch so zu intervenieren, also so einen Polizeieinsatz tatsächlich über seine eigenen Staatsgrenzen hinaus militärisch zu unterstützen. Bei diesem Vorwurf des Narkoterrorismus wird natürlich ein kleiner juristischer Kniff gemacht und zwei Sachen gekonnt ignoriert. Es gibt auch im Markt der illegal gehandelten Drogen, und das ist die erste Sache, ja, eine Angebotsseite und eine Nachfrageseite. Also es gibt US-Bürger, die wollen sozusagen, weil sie Drogen konsumieren, dass Drogen verfügbar sind. Dieses Problem wird juristisch ja aber nicht erkannt, dass da eine Nachfrage bedient wird mit einem Angebot, was natürlich auch im weitesten Sinne Sinn macht. Aber das ist ja auch das Problem das allgemeine Problem einer jeden restriktiven Drogenpolitik oder Policy, dass es eben immer einen Bedarf gibt in einer Gesellschaft wie der US-amerikanischen.
Ja, genau. Also das ist ja genau ein ganz eigenes Thema, warum der Bedarf nach Drogen so hoch ist. Aber
ja.
So weit, so gut.
Und das Zweite ist, die schmuggeln ja Kokain. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie viel Prozent der Drogentoten in den USA gehen denn auf Kokain zurück?
Ich weiß, dass auf jeden Fall synthetische Opioide, also so vor allem Fentanyl, halt in den letzten Jahren da zu sehr vielen Toten geführt haben. Also vermutlich am meisten. Und halt auch andere Drogen wie Meth oder was weiß ich.
Jetzt hast du auf jeden Fall schon zwei genannt, die auf jeden Fall mehr Tode verursachen.
Ja.
Laut offiziellen Zahlen vom Gesundheitsministerium CDC sind es 28% der Drogentoten, die mit Kokain gestorben sind. Das ist auch die wichtige Unterscheidung wieder wie bei der Covid-Pandemie, mit oder an. Kokain gestorben. Weil die Krux an der Sache ist, dass das Gesundheitsministerium der USA Multiple Causes of Death zählt bei den Drogentoten. Und das bedeutet, wenn eine drogenkonsumierende Person zunächst Kokain nimmt, dann Crack raucht und dann von mir aus an einer Überdosis Meth beziehungsweise an dem Herzversagen danach stirbt, wird sie in allen drei Substanzstatistiken geführt.
Also gibt es eine Statistik, die aufnimmt, also wahrscheinlich ist ja quasi eine Mischkonsumüberdosis relativ häufig. Also theoretisch, wenn quasi jeder Tote zwei Substanzen hätte, hättest du quasi am Ende des Tages eigentlich doppelt so viele Drogentote, wie es wirklich waren.
Genau, sie bereinigen die Statistik auch nicht, aber es wird natürlich methodologisch genannt, aber man muss das eben berücksichtigen. Wenn du das dann aufzählst, so wie viele Leute an Kokain gestorben sind, an Fentanyl, an Meth, dann kommst du am Ende auf eine größere Zahl, als das die tatsächlichen Drogentoten sind, weil eben eine Person mehrmals gezählt werden kann und eben die meisten Personen genau das eben auch, also den Multiple Cause of Death dann auch haben. Wenn man das dann ein bisschen bereinigt, dann sieht man eben von den, also 28% der Drogentoten sind in der Kokain-Statistik gelistet.
Also hatten Kokain im Blut, als sie an Drogen gestorben sind.
Genau. Und davon sind aber auch, also von diesen 28%, das ist jetzt ein bisschen missverständlich, sind 75-80% auch mit Fentanyl in Verbindung gekommen. Mhm. Wenn man sich das in absoluten Zahlen anguckt, die letzte klare offizielle Zahl ist fürs Jahr 2023 zugänglich. Da sind es circa 100.000 Drogentote, 28% davon wären 28.000 und davon eben 75-80% hatten auch Fentanyl im Blut und sind aber auch dann eben unter dem synthetischen Opioid gelistet.
Also wenn es um Drogentote geht, ist vor allem Fentanyl ein großes Problem, was natürlich jetzt nicht heißt, dass Kokain kein Problem ist.
Nee, absolut. Und auch also unter den 28% Toten durch Kokain in dieser Drogenstatistik sind dann circa 10% tatsächlich rein an Kokain gestorben. Also die hatten nur Kokain im Blut. Mhm. Es ist natürlich trotzdem eine juristische Vollabkürzung zu sagen, Venezuela schmuggelt Kokain. Das ist eine Kriegserklärung an die USA. Wir haben jetzt das Recht, einen präventiven Angriff auf das Land zu fahren und das Staat so überhaupt zu entführen und bei uns vor Gericht zu stellen.
Ja gut, es ist natürlich, brauchst du natürlich irgendwie eine juristische Begründung dafür. Und ich meine, also das ist ja ein Grund, warum die Venezianer überfallen haben. Aber ich meine, es ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass quasi da ja scheinbar in der venezolanischen Regierung durchaus entweder aktiv mitgemacht oder aktiv weggeschaut wird beim Drogenhandel. Also gut, klar, es geht jetzt nicht darum, zu sagen, dass man deswegen vielleicht jetzt ein Staatsoberhaupt entführen muss, aber man kann schon auch verstehen, dass das ein Problem ist für die USA.
Ja, ich wollte jetzt auch nur auf die juristische Begründung seitens der USA zurück. Ich bin auch der Meinung, dass Maduro auf gar keinen Fall ein menschenfreundlicher Demokrat ist. Ja. Und dass es also wünschenswert wäre, wenn in diesem Land tatsächlich politische Veränderungen vorangetrieben werden. Anscheinend jetzt sieht es aber auch erstmal so aus, und da kommen wir gleich dazu, dass halt erstmal wirtschaftliche Veränderungen vorangetrieben werden und eben irgendwelche Öl- und Geldabflüsse Richtung USA erstmal fließen.
Ganz kurz noch zu dem Juristischen. Ich glaube, diese Woche Montag war die erste Anhörung vor Gericht in New York.
Von Maduro, ja.
Der quasi alles abgelehnt hat. Und war es nicht sogar so, dass die Richter sich gar nicht so schlüssig darüber sind, ob sie diese Kartelle überhaupt verhandeln können, weil sie gar nicht so wissen, ob es die eigentlich gibt.
Darüber habe ich jetzt noch nichts gelesen. Ich habe auch mitbekommen, dass er alles abgestritten hat und auf not guilty gepleadet hat, was man bei der ersten Anhörung vor Gericht in den Vereinigten Staaten machen muss. Ich weiß auf jeden Fall, dass das überhaupt kein Problem ist für die Gerichte, wegen so einer Doktrin,
Ja, ja.
Eigentlich so ein, also es ist den Gerichten egal, wie der Maduro ins Land gekommen ist. Es ist nur wichtig, dass er vor Gericht ist und da ja. kann man ihn jetzt auch verhandeln. Und es vor einem US-Gericht gab es ja auch einen Haftbefehl gegen Maduro wegen ja. diesem Drogenhandel.
Kopfgeld und alles, mehrere Millionen US-Dollar, seit Jahren schon auf ihn ausgesetzt und so.
Super, die kann sich da Trump jetzt selber einstecken.
Ja, wird also die Trump-Family wird sich die wahrscheinlich einstecken. Nee, Spaß.
Ich will nur ganz kurz, weil wir darüber später dann vielleicht auch nochmal sprechen, ja, wobei, also diese ganze Völkerrechts- und Staatsintegritätsfrage, ob man das machen darf, kann man jetzt gar nicht wieder beantworten, weil offensichtlich darf man es machen. Also die USA dürfen das machen. Sie scheren sich halt nicht um die demokratischen Entwicklungen in Venezuela. Man kann da jetzt auch einfach mal kurz drauf gucken, was China und was Russland darauf diplomatisch geantwortet hat.
Ja, und die Frage ist natürlich auch, dass also das Völkerrecht schützt ja in gewisser, soll ja in gewisser Weise das Volk schützen. Und es ist ja jetzt in dem Fall, du hast es ja schon gesagt vorher, es sind wenig Leute gestorben, es sind vor allem Sicherheitskräfte gestorben und die Angriffe waren ja jetzt nicht auf Venezuela als Volk. Also man hat ja nicht dem venezuelanischen Volk den Krieg erklärt, sondern man hat tatsächlich den Kopf dieser Regierung, die eine Diktatur ist, entführt. Also es ist jetzt kein Angriff gegen das venezuelanische Volk in dem Sinne.
Da hast du vollkommen recht. Ich prognostiziere jetzt mal trotzdem, dass ab jetzt ein Krieg gegen das Volk von Venezuela geführt wird, weil jetzt halt diese Ölreserven und die sonstigen Rohstoffe des Landes ausgebeutet werden.
Nein, aber dafür brauchen sie ja keinen Krieg.
Ja, genau, aber also die Leute hocken ja trotzdem auf den Rohstoffen und werden nichts davon haben.
Naja, das haben sie ja jetzt auch nicht. Das stimmt. Das ist ja genau der Punkt oder eines der Probleme, das da im Hintergrund steckt, dass quasi seit Hugo Chavez quasi und später Maduro ja quasi das Öl von Venezuela verstaatlicht ist und die internationalen Konzerne, vor allem die amerikanischen, dort nicht mehr, wobei das stimmt nicht, Chevron ist quasi seit 100 Jahren schon dort tätig, aber weniger stark aktiv sind und die venezuelanische Ölgesellschaft das mehr oder weniger selber macht und das aber nicht hinkriegt, sitzen die zwar auf ihrem Öl, können es aber wirtschaftlich nicht nutzen. Und das genau würde sich ja ändern, wenn es quasi wieder privatisiert wird. Die Konzerne, die das können, das sind halt eine Handvoll, das sind die bekannten, keine Ahnung, Exxon, Chevron, BP und so weiter. Das fördert, dann könnte man, was weiß ich, darauf wieder Steuern erheben und so weiter und so fort. Also das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass es Venezuela daran gar nicht teilhaben könnte. Die werden jetzt da nicht hingehen, das Öl aus dem Boden holen und das
und alles
stehlen.
In den USA-Schiff, natürlich nicht.
Genau, ja.
Und trotzdem wird es jetzt, also man kann schon von einer gewissen Kolonialisierung oder angekündigten Kolonialisierung sprechen, weil eben die, also Trump hat jetzt seinen Ölkonzernen gesagt, nimmt mal 100 Milliarden in die Hand und investiert da, weil das eben so marode alles ist, die Infrastruktur, beziehungsweise weil China ja auch schon Milliardeninvestitionen in Venezuela getätigt hat und man da eben auf jeden Fall versucht, die US-Hand weiter drüber zu haben und eben nicht, dass China da irgendwie groß profitieren davon kann. Ich komme zum Öl jetzt auch nochmal gleich. Lass mich kurz auf die diplomatischen Reaktionen noch kurz eingehen.
Ja.
China spricht von einem, Zitat, eklatanten Verstoß gegen die staatliche Souveränität und warnt vor einer Rückkehr zum Recht des Stärkeren. Lol, welche Rückkehr? Und können wir mal kurz über Taiwan reden, aber nee.
Na, noch sind sie da.
Peking betont, kein Land dürfe sich als Weltpolizist und Richter zugleich aufspielen. Ist okay, ja. Auch mal vor der eigenen Haustür kehren. Und Russland bezeichnet die Festnahme als rechtswidrige Entführung und Akt des Staatsterrorismus.
Oh ja.
Moskau sieht darin einen gefährlichen Präzedenzfall. Wenn die USA Staatsoberhäupter einfach abführen können, ist kein US-Gegner mehr sicher. Im Gegensatz zu den Russland-Gegnern, die sind ja fein raus.
Und Moskau hat sicher auch noch nie die Legitimität des ukrainischen Präsidenten in Frage gestellt.
Noch nie?
Nein.
Und auch noch nie einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen. Also mir fällt da
aber
gar
ja.
nichts ein.
Aber genau, das ist ja das Problem mit diesem vermeintlichen Völkerrecht. So als Diktator oder dass Diktaturen sich darauf genauso berufen wie Demokratien, zeigt ja schon ein bisschen die Absurdität davon. Also das mag ja irgendwie, wenn du es tatsächlich auf das Volk, also quasi auf die Menschen, unabhängig von ihrer politischen Führung betrachtest, Sinn ergeben. Es macht natürlich aber in der historischen und konkreten Form der Regierungen oft überhaupt gar keinen Sinn.
Ja. Und trotzdem bildet der Angriff natürlich eine propagandistische Steilvorlage für Staatsoberhäupter wie Putin oder Xi Jinping. Putin kann seinen Krieg auf die Ukraine ganz neu rechtfertigen, weil er sagt, ja, das machen andere genauso, der Westen macht es genauso. Ich will hier nur mit militärischer Gewalt meine Interessen durchsetzen und sehe auch in der Ukraine eine Gefahr für die eigene Sicherheit beziehungsweise für die Russen in der Ukraine. Xi Jinping wird oder China wird Taiwan angreifen. Da bin ich mir mittlerweile sicher. Es wurde jetzt auch erst wieder geprobt, so ein Einmarsch.
Ja.
Und die chinesischen und russischen Diplomaten haben jetzt einfach nochmal einen Ass in den Ärmel geschoben bekommen, wenn dann wieder auf der Münchner Sicherheitskonferenz irgendein chinesischer Gesandter auf einen deutschen Diplomaten vom Auswärtigen Amt trifft, kann der Chinese sagen, ja, bei Venezuela, also labern mich nicht mit Taiwan voll, bei Venezuela war es dir doch auch zu komplex, ist ja das, die Verlautbarung der deutschen Regierung.
Ja, ich meine, Gott sei Dank sind ja quasi diese öffentlichen Pressemitteilungen der Regierungen für die militärischen und diplomatischen Beziehungen im Hintergrund relativ irrelevant. Das ist ja quasi eher so, was dann in der Presse darüber geschrieben wird oder was man, also so Public Opinion quasi. Also, ja. Weil die europäische Meinung über den Krieg in der Ukraine wird sich ja jetzt nicht ändern, nur dadurch, dass Putin jetzt sagt, aber schaut mal. Also, ja.
Nee, absolut, keine Frage.
Ja.
Dann lass uns noch ganz kurz über das Öl sprechen, bevor wir es dem auch vielleicht zumachen können.
Ja,
weil bereits 5 Öltanker wurden von den USA aus Venezuela festgesetzt. Der letzte jetzt am Freitag, gestern. Und also es ist offensichtlich, worum es auch geht, eben um die Rohstoffe. Früher hat sich die USA noch die Mühe gemacht, Massenvernichtungswaffen zu erfinden, um Ölfelder zu erschließen. Heute spielen sie ganz, ganz offen mit offenen Karten und sagen, jetzt mal 100 Milliarden investieren. Eben, du hast die Konzerne wie Exxon und Chevron und BP alle angesprochen. Genau. Dahinter steckt die Taktik, dass der Ölpreis global sinken soll. Davon profitiert die USA einerseits ein bisschen weniger, weil sie auch der größte Ölexporteur der Welt sind. Aber weil sie das eben sind, leiden sie eigentlich mehr unter der weiterhin stagnierenden Inflationsrate, auch innerhalb des Landes. Und bei einem sinkenden Ölpreis sinkt auch die Inflation, weil Lieferketten billiger werden, der Transport billiger wird und trotz Trumps Wahlversprechen, die Inflation sofort zu besiegen, blieb sie recht hartnäckig bei etwa 3%.
Ja.
Gründe hierfür sind auch seine eigene Zollpolitik, der Government-Shutdown und dass man halt zur Erkenntnis gelangt ist, dass durch brutale Ice Raids, in dem Arbeiter auf irgendwelche Baumarktparkplätzen abgegriffen werden und abgefeierter Minusmigration nicht automatisch Arbeitsplätze und günstiger Wohnraum und sinkende Lebensmittelkosten in den Supermärkten der USA entstehen.
Genau. Als weiterer Hintergrund kann man eben auch sagen, dass Venezuela die größten Ölreserven der ganzen Welt hat, also von allen Ländern, selbst noch größer als Russland und Saudi-Arabien, denen ihr Öl aber relativ schwierig zu fördern ist, weil es quasi ein sehr festes und zähflüssiges Öl ist, das nur mit
schweres Rohöl, genau.
Nur mit höherem technischen Aufwand gefördert werden kann, also in Saudi-Arabien sind viele Ölfelder so, dass wenn du da runterbohrst, kannst du das relativ einfach abpumpen oder es steht teilweise sogar unter Druck und kommt raus, wobei solche Felder gibt es inzwischen kaum mehr. Und in Venezuela musst du das quasi halt ja chemisch verflüssigen oder erhitzen und dann abtransportieren. Und auch die Weiterverarbeitung ist relativ technisch und energetisch aufwendig. Ein Vorteil, den die USA dabei haben, ist, dass quasi die viele an der Golfküste liegende Raffinerien genau auf solches Öl auch spezialisiert sind. Also quasi Öl wird ja dann, Rohöl wird ja weiterverarbeitet, was sehr aufwendig ist eigentlich. Und nicht jede Raffinerie kann jedes Öl verarbeiten. Und die können das eben dort und haben wahrscheinlich auch gut Kapazitäten, die du dann auf, weiß ich nicht, Jahrzehnte nochmal damit auslasten könntest. Weil sonst wird da vor allem auch Öl aus Nordamerika, vor allem aus Kanada, verarbeitet, die auch so sehr schweres Teersand, heißt das auch dort, Öl produzieren und an die USA verkaufen. Also man hat quasi die Möglichkeit, das Öl auch zu verarbeiten, und man hat auch die Firmen, die das fördern können und so weiter und so fort. Und deswegen haben sie natürlich großes Interesse, sich die größten Vorkommen der Welt auch zu erschließen und nicht nur ungenutzt liegen zu lassen.
Den Nagel zu reißen.
Ja, genau.
Genau, um das Thema abzuschließen, möchte ich noch auf einen Beitrag oder Kommentar von Slavoj Žižek, dem marxistischen Philosophen, ja, im Der Freitag, Deutsche Linke Zeitung, Der Freitag, anspielen oder daraus zitieren. Ich kann das gerne auch verlinken. Zitat: Wie im Fall der Ukraine befreit man ein Land, um es wirtschaftlich zu versklaven. Russland im Osten, die USA im Westen. Da spielt er so ein bisschen auf den Oval Office-Auftritt mit Zelensky und Trump an, wo ja Zelensky nicht dankbar genug war und endlich ein Abkommen über die seltenen Erden mit den USA schließen sollten, damit man da eben auch wieder wirtschaftlich aus einem Krieg profitiert. Und noch ein Zitat aus diesem Kommentar: Die USA interessieren sich nicht für Demokratie oder den Interessen des Volkswillens. Trump spricht davon, das Land auf unbestimmte Zeit zu regieren. Was bedeutet es, lange genug zu regieren, um es komplett zu kolonialisieren, kontrollieren und von seinen Rohstoffen zu profitieren? Zitat Ende.
Ja, wobei, da muss ich jetzt sagen, das stimmt natürlich irgendwo, aber gleichzeitig ist ja die Alternative, die bisher existiert hat, dass das Regime unter Maduro das Land, das heißt dann nicht kolonisiert, aber kontrolliert und ausbeutet, weil, also aus Venezuela sind in den letzten Jahrzehnten, vor allem im letzten Jahrzehnt, 8 Millionen Menschen geflohen. Also das ist nach Syrien das Land mit den meisten Flüchtlingen auf der Welt. Also ein Viertel der Venezuelaner und Venezuelanerinnen sind außer Land gegangen, weil es wirtschaftlich einfach komplett am Boden ist. Und also, dass quasi bei Wahlen niemand mehr anderes gewinnen kann als Maduro und so weiter und so fort. Das stimmt natürlich, dass die USA das nicht zum Vorteil des Volkes dort machen. Aber gleichzeitig kann man auch sagen, viel schlechter als es jetzt war, wird es auch nicht sein. Und vielleicht teilweise oder hoffentlich ist ja quasi dann so diese Öffnung und die Anbindung an das Weltgeschehen, an den Weltmarkt, dann eine Möglichkeit, die Sache vielleicht doch ein bisschen besser zu machen, weil viel schlechter kann es ja gar nicht werden. Weißt du, was ich meine? Also.
Ja, aber das ist mir jetzt trotzdem ein bisschen zu sehr schwarz-weiß denken. Also, du gibst mir einerseits recht und dann sagst du, ja, aber die Regierung ist ja wirklich auch böse und macht einen Scheiß. Dem würde ich ja auch weiterhin zustimmen. Und genau. Trotzdem gibt es ja auch da irgendwo noch andere Wege, als so vorzugehen und wie sie es jetzt auch tun und auch so auf Eigenprofit da jetzt aus zu sein, wie sie es jetzt auch tun.
Naja. Weil
nichts anderes ist es.
Ja, sicher. Also, aber du musst ja quasi die historische Option darin jetzt mal sehen. Weil das Maduro-Regime würde ja jetzt nicht von selbst abtreten. Das wäre ja mal eine andere Möglichkeit. Oder die könnten ja Wahlen wieder zulassen.
Also sie lassen ja die Vizepräsidentin jetzt auch weiterhin die administrative Macht behalten.
Genau, aber dass es wirtschaftlich dort so steht, wie es steht, liegt unter anderem auch an internationalen Sanktionen. Diese Sanktionen werden aber nicht wegfallen, solange die Regierung geblieben wäre, die dort war. Und das Wegfallen der Sanktionen ist wieder eine Option für das ganze Land. Also weißt du, was ich meine? Du kannst ja nicht, klar gibt es immer andere Wege, aber das ist jetzt tatsächlich eine konkrete historische Option, dass dieses Land in den nächsten Jahren vielleicht einen anderen Weg einschlagen kann. Und klar könnte man auch sich ausdenken, ganz andere Dinge ausdenken, aber die USA handeln immer aus Eigeninteresse. Und teilweise kann das...
jeder Staat.
Genau. Teilweise führt es aber trotzdem zu einem besseren Ergebnis als zu einem Zustand, den es jetzt einfach dort seit 20 Jahren so gab. Weil viel schlechter... Das ist
jetzt abwartendes Ergebnis.
Genau. Aber ich meine, das meine ich mit dieser historischen Option. Es ist zumindest jetzt gerade dort vieles möglich. Keine Ahnung, was dann wirklich passiert, aber es so direkt wie in diesem Zizek-Zitat oder Kommentar, den du gemeint hast, es als so von vorne heraus zum Scheitern verurteilt abzustempeln, weiß ich nicht, weil es ist halt schon gescheitert. Und vielleicht scheitert es weiter, aber ich sehe schon auch eine gewisse Option darin, auch wenn das jetzt nicht vielleicht die allersympathischste von allen Optionen ist, aber es könnte schon sein, dass es dem Land halt wieder ein bisschen bergauf geht.
Ja, toi, toi, toi. Die bekannteste Oppositionsführerin, Machado, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, die auch den Friedensnobelpreis gewonnen hat.
Ja.
Über die wir, glaube ich, hier auch einmal in einem Nebensatz hier schon gesprochen haben. Die ist ja auch eher so Milei-Freund, so Neurechte, Spät-Neoliberalismus und Kapitalismus pur einmal bitte, dann geht es euch auch vielen besser. Also ich weiß nicht, ob dann irgendwo die Wahl zwischen Pest oder Cholera ist für die.
Spannend, aber weil ich glaube, über Volk, die meinte die US-Regierung, dass sie zu schwach ist und im Land keinen Rückhalt hat, um eine Regierung zu bilden.
Ja, laut offiziellem Wahlergebnis hat sie es ja nur ganz knapp verpasst. Okay. Aber das hatten wir auch schon mal, dass es entweder gewinnt man wie in Russland Wahlen mit über 90% oder eben immer ganz knapp mit 51%. Wie in Venezuela. Gibt es da nicht. Ich habe, also wenn ich den Zizek-Artikel schon verlinkt, dann muss ich dazu auch sagen, dass ich ihm in einem Punkt komplett widerspreche. Also er zieht da auch ganz interessante Parallelen eben zwischen Trump, Putin und unter anderem auch Netanyahu, den britischen Opiumkriegen gegen China im 19. Jahrhundert. Er zitiert da einmal David Rothkopf oder Rothkopf, der war unter der Clinton Regierung auch irgendeiner, ein Staatsbeamter, jetzt ist er nur noch Autor, der spricht von einer Putinisierung der US-Außenpolitik, was ich ein bisschen zu namentlich finde, weil also Putin hat diese Art von Politik nicht erfunden, sondern eher die USA, wenn man in jüngster Vergangenheit da mal ein bisschen nachguckt. Und er macht denselben Fehler wie so zahlreiche KommentatorInnen, die weltpolitische Gegenwart beschreiben. Man spricht nämlich dann immer von einem Übergang von der regelbasierten Ordnung zur machtbasierten Ordnung, was überhaupt kein Übergang ist, weil auch eine regelbasierte Ordnung war schon immer auf einem Machtfundament gebaut. Und
also die regelbasierte teilweise Ordnung ist ja quasi die Hegemonie der USA, die es überhaupt ermöglichen.
Ist machtbasierte Ordnung, ganz genau.
Ja, genau.
Und also, ja. Aber es passiert, also seit dem Ukraine-Krieg Russlands passiert das eigentlich auch, dass man sagt, ja, wir kommen jetzt in ein neues Zeitalter. Und also da muss man echt nicht viel verstanden haben, um zu sehen, ja gut, auch in dieser Phase der prospertierenden Wirtschaft durch Globalisierung und was weiß ich und den Friedenszeiten bis, sagen wir mal, zur Finanzkrise der Nullerjahre, da war ja auch Macht im Spiel.
Ja, ja.
Also ob es da noch nie, da haben wir uns alle die Hände gereicht und sind ums Lagerfeuer getanzt.
Ich meine, es ist natürlich ein bisschen ein liberaler Mythos, aber gleichzeitig ist es natürlich teilweise auch Realität gewesen, dass es natürlich auf vielen Ebenen besser ist, wenn du Freihandelsabkommen ums Lagerfeuer tanzt, als dass du quasi an der Grenze mit Panzern aufeinander schießt. Und das ist ja quasi...
Keine Frage, und neue Zölle erhebst und alles. Keine Frage.
Das ist ja genau das, was man damit quasi meint, wenn man das sagt.
Und trotzdem ist es eine falsche Zeitdiagnose, wenn man sagt, wir kommen aus einer regelbasierten Ordnung in eine machtbasierte. Ich möchte beim zweiten Thema jetzt aber noch in den USA bleiben, bevor wir vielleicht noch ein bisschen über den Iran sprechen und die Massenproteste dort.
Ja.
Weil wahrscheinlich haben es viele mitbekommen, ist eine Frau erschossen worden bei einem ICE Raid in Minneapolis, Minnesota.
Ah, wieder Minneapolis.
Ja, genau, auch voll in der Nähe zu George Floyd. South Minneapolis, migrantisches Viertel und so weiter. Ich möchte in der Chronologie der Ereignisse ein bisschen weiter ausholen.
Ja.
ICE, die Migrationsbehörde, die wirklich Gestapo-like die Menschen von der Straße zieht oder in Gewahrsam nimmt, bis die Aufenthaltserlaubnis oder die Staatsbürgerschaft geklärt ist, wurde unter Trump 2, also der jetzigen Trump-Administration, ja massiv aufgestockt. Hier kann man auch nochmal auf die neuen South Park-Staffeln verweisen. Ich weiß nicht, hast du die jetzt mittlerweile gesehen?
Nein, immer noch nicht. Ich hab mir Ausschnitte angeschaut, damit ich mal diese Gesichter mit den Fotos sehe, aber ich habe keine Folge geschaut.
Mit dem Teufel im Bett und so. da gibt es auch eine Eis-Folge. Kennst bestimmt Mr. Mickey, der wird zum Eisagenten, weil sie keine Vertrauenslehrer mehr in der Schule brauchen. und ja, also aufgestockte Eisbehörde. Dann kam es dazu, dass ein rechtskonservativer Streamer, wie sie ja mittlerweile heißen, also das ist so ein iPhone-Streamer-Journalist, der hat ein Video gepostet zu massivem Betrug in Minneapolis in Daycare-Centern, also in Kitas oder Nachmittagsbetreuungen.
Okay.
Und vor allem eben in der American Somali Community, die dort in South Minneapolis auch stark vertreten ist. Solche Streamer wie dieser, wo ist sein Name? Dieser Nick Shirley, gehen ja mit ihren Smartphones bewaffnet hauptsächlich auf Demos, drehen übertriebene Reaction-Videos und machen sich dann oder geben sich als politische Journalisten aus. Und dieses Phänomen kennt man ja aber auch also nicht nur aus dem rechten Spektrum, sondern wirklich in allen erdenklichen Spektren.
Ja.
Und Nick Shirley ist dabei aber eben komplett auf Magerlinie und die Administration schaut auch seine Videos und zieht daraus dann auch politische Schlüsse. J.D. Vance hat erst auf Twitter über ihn geschrieben, Zitat, "This dude has done far more useful journalism than any of the winners of the 2024 Pulitzer Prize." Also so schaut man das, der Ton ist gesetzt, man guckt hin, man glaubt ihn und wenn da anscheinend Betrug im Gange ist bei Daycare-Centern, dann handelt die US-Regierung folgendermaßen, man sendet nämlich ICE-Agents aus, bewaffnet und die sollen da erstmal ein paar Leute anfangen, bis da alles geklärt ist. Das ist natürlich ein genialer Plan, weil man könnte ja nicht bürokratische Hebel in Bewegung setzen und irgendwelche Zahlungen prüfen, wenn es da um Betrugsfälle geht. Erstmal überall reinscheppern ohne Durchsuchungsbefehl und alle
erstmal abschieben.
Blutstatus und Staatsbürgerschaft testen, genau überprüfen und dann abschieben, wenn es geht.
Ja.
Und bei solchen Einsätzen und eben auch jetzt bei diesem Einsatz in Minneapolis gibt es auch immer wieder Leute, die das beobachten und verhindern wollen und irgendwie so ein bisschen blockieren. Wir hatten ja auch hier mal schon mal so ein Video, was so ein bisschen uns hoffnungsfroh gestimmt hat, als die Leute aus San Diego, die so zurück in die Wägen gepusht haben.
Ja,
so
in ihre Transporter. Shame. Ja.
Shame ist da jetzt auch so voll der Ruf dann immer. Die haben jetzt da auch dem Todesschützen Shame zugerufen und so. Ja, wie bei Game of Thrones.
Und diese Person, die jetzt da Opfer wurde, die hat sich quasi daran beteiligt, an diesen Protesten gegen den ICE Raid, oder?
Genau, warte, ich habe auch irgendwo ihren Namen. Renee Nicole Good. Ja. War als so Beobachterin schon bei mehreren ICE Raids und hat da eben so Videos gedreht. Und auch ich krieg viel von diesen ICE Raids mit, weil einfach da konsequent Videos gedreht werden.
Ja.
Also die ICE Officer machen auch irgendwie genau das Gleiche und filmen dann auch einfach teilweise zurück. Und deshalb sieht man eben auf einem Video, wie Renee Nicole Good in ihrem SUV quer auf der Straße steht und aufgefordert wird, das Auto zu verlassen, also auszusteigen.
Ja.
Und sie wendet dann, also sie hält sich nicht dran, wendet ihren Wagen und fährt dann in Richtung eines ICE Officers, der wohl zuvor auch gefilmt hat und dann aber schnell die Waffe zieht, irgendwie so ein bisschen aus dem Weg springt und erst in die Windschutzscheibe feuert. Das Auto fährt dann ihm vorbei, man sieht nicht genau, ob sie ihn trifft oder nicht, also das Auto. Und er feuert noch zweimal durchs Fahrerfenster und die Frau ist tot.
Mhm. Ja gut, also ist natürlich krass, aber wenn ich das schon höre, dass du in Amerika, wenn du von den Bullen aufgefordert wirst, aus dem Auto auszusteigen, das nicht tust, denke ich mir auch so,
ich würde aussteigen. Aber es sind ja nicht die Bullen. Das ist ja auch, das sind ja, das ist
naja,
ja
die
Einwanderungsbehörde. Ja, die haben ja, aber voll, eigentlich haben sie nicht voll dieselben Rechte wie die Bullen.
Ja, okay. Ja, fair enough. Dieselben, also, Rechte haben sie nicht, aber sie treten ja so auf. Also, ja, das mag sein, dass das illegal ist.
Keine Frage, keine Frage. Ich persönlich, ich war auch schon in den USA, ich wurde da noch nie aufgehalten. Aber auch wenn da mit jemand gezogener Waffe jemand vor mir steht, oder wenn, allein wenn der bewaffnet ist und mich anschreit, ich soll aus dem Wagen aussteigen, ich würde wahrscheinlich das alles befolgen.
Ja. Naja, aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Jetzt ist die Topie
nicht, genau, klar. Ich will auch eher auf die Reaktion hinaus und nicht auf die, also dass es nicht rechtmäßig ist, auf Leute zu schießen. Ja. Ist ja sowieso klar. Weil noch bevor man überhaupt wusste, wer diese Frau ist und wie sie heißt und so weiter, wusste man seitens der US-Regierung schon ziemlich genau, was sie ist. Nämlich eine inländische Terroristin, Kristi Noem, die auch nicht so gut wegkommt in den neuen South Park-Staffeln, ja, hat von Domestic Terrorism gesprochen. Trump hat irgendwas zu mit professionelle Agitatorin, also eine, die sich halt immer in den Weg stellt, auf seinem Truth Social gepostet, und demokratische Politiker allen voran Tim Walz, der Minnesota Governor und ja auch Vizepräsidentschaftskandidat von, na, wie heißt sie jetzt? Habe ich schon ihren Namen vergessen? Harris! Kamala Harris.
So. Also ich habe gerade was ganz anderes gemeint.
Spricht von Propaganda, also falsche Propaganda aus dem Weißen Haus, sagt Tim Walz, und ICE, get the fuck out of Minnesota, hat er gesagt. Es kam auch schon zu Demonstranten, das ist mir ja dort auch ein bisschen gewohnt, gegen Federal Government Violence auf die Straße zu gehen. Vor 6 Jahren wurde ganz in der Nähe George Floyd erschossen.
Ja.
Und Kristi Noem droht auch noch mit der Entsendung von noch mehr ICE-Soldaten nach Minnesota.
Okay.
Eine interessante Parallele, die aber sich so ein bisschen unterscheidet in der letzten Konsequenz, sage ich, möchte ich jetzt auch zu George Floyd ziehen. Denn schon damals gab es ja polarisierte Reaktionen und Interpretationen. Die einen rufen Mord und Rassismus, die anderen rufen Überdosis, Falschgeldhändler und Krimineller. Und die Folgen sind ja dann bekannt, diese Massendemonstrationen,
ja,
mit gewaltvollen Ausschreitungen, Plünderungen. Der politische Player hat ja aber noch anders reagiert. Der hat dann immer gesagt, erstmal die Untersuchungen abwarten, seine Condolences mitgeteilt, Thoughts and Prayers gesendet und bitte keine Aufstände und Plünderungen gesagt. Und es wird einen Prozess geben und der Polizist wurde ja schlussendlich auch verurteilt und weggesperrt. Und heute werden aber, noch bevor es zu irgendwelcher öffentlichen Bewertungen durch Presse und Öffentlichkeit überhaupt kommt, bereits von der Politikseite Narrative gesetzt und vor allem durchgesetzt. Das FBI hat die Untersuchungen zu diesem Fall der lokalen Polizeibehörde bereits entrissen und komplett übernommen. Also die Polizei von Minneapolis kann da jetzt gar nicht mehr ermitteln. Das macht das FBI. Und damit ist ja auch schon klar, was sie rausfinden werden als Bundesbehörde, die dem Federal Government untersteht. Nämlich das, was jetzt schon sowieso klar ist. Domestic Terrorism. Und das ja auch schon so kommuniziert wurde.
Ja. Also, ja, wird so in der Anklageschrift vermutlich stehen dann, ja. Aber ja,
gut. Wahrscheinlich kommt es zu einer gar keinen Anklage. Also die Ermittlungen gegen diesen Officer werden eingestellt und das Opfer bzw. aus weißer Haussicht Täterin ist ja tot. Kann man nicht mehr verurteilen.
Naja, aber da gibt es ja trotzdem Gerichtsprozesse, oder nicht?
Zu was denn? Wer soll denn angeklagt werden?
Der Bulle.
Ja. Schauen wir mal, ob da das Justizministerium genügend Beweise sammelt dafür. Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Naja.
Bleibt abzuwarten. Halt vielleicht können wir nochmal drüber reden.
Halt als Notwehr dann dargestellt. Aber ich meine, eine Anklage gegen ihn kann ja auch von jemand anderem kommen. Oder? Also von
zivilrechtlich meinst du?
Ja.
Boah, da bin ich jetzt auch nicht genug drin. Theoretisch könnte ja auch die Staatsanwaltschaft von Minneapolis da irgendwas machen, aber wenn die nicht ermitteln, dann können sie auch schwierig anklagen. Naja, bleibt abzuwarten. Wir halten euch da auf dem Laufenden oder ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Für mich spricht es einfach mit diesem Narrativsetzen für einen weiteren sich intensivierenden Autoritarismus in den Vereinigten Staaten und will dazu noch eine Beobachtung heranziehen, weil der Umgang mit Journalisten hat sich auch verschärft unter der Trump-Administration. Der beleidigt jetzt ja auch einfach immer weiter Leute. Ja, also Journalisten, die so Nachfragen stellen, sagt immer, du bist ein Obnoxious, sagt er immer, du bist einfach nur ein Depp, du bist komplett verblendet, was redest du für einen Quatsch? Eine hat ja schon so Piggy oder so gesagt im Air Force.
Ja, über die Zeitungen und Medienhäuser spricht er ja auch genauso, die ihm nicht passen. Ja,
und die Kirsche auf der Torte davon ist jetzt auch ein Pressebewertungsportal, nicht Portal, sondern so eine Seite des Weißen Hauses,
ja,
auf der eigenen Website. Kann man sich da nämlich dann wöchentlich angucken, welche Berichte das Weiße Haus an die Hall of Shame gestellt hat, also so an den Pranger stellt, die Regierung als unwahr oder irreführend einstuft. Die Ziele davon sind natürlich ganz klar, die Medien zur Rechenschaft zu ziehen, also so wird es offiziell verlautbart, und die eben zu verunglimpfen, die Trump-Narrative nicht unterstützen. Reporter unter Grenzen verurteilt diese Praxis scharf und bezeichnet sie als typisches Werkzeug autoritärer Regierungen, um die unabhängige Presse zu unterdrücken. Das machen sie ja schon seit Anfang an, aber da wurde jetzt eben der nächste Gang eingelegt.
Die Free Speech Fraktion baut da ihre Zensurbehörde. Oder sie wünschen sich die Zensurbehörde herbei.
Da werde ich zum Free Speechler.
Ja.
Unter den kritisierten Medien befindet sich übrigens nicht Fox News. Ich weiß nicht, ob dich das überrascht. Sondern eher Nachrichtenagenturen wie die Associated Press, ABC News, BBC und die New York Times.
Gegen die BBC führen die ja sogar einen Prozess, haben die ja sogar Anklage.
Ja, die BBC hat sich auch mal entschuldigt für eine irreführende Berichterstattung, so wie das ein gutes Nachrichtenportal auch tut.
Ja.
Aber ja, sich von Administrationsseite so eine Hall of Shame einfallen zu lassen, ist natürlich auch Next Level für mich.
Passt gut zum Mager.
Die Machtinstrumente verschärfen sich, und wenn sie sich aber verschärfen, ist es nicht unbedingt immer ein gutes Zeichen für die Machthaber, womit wir jetzt zum letzten Thema kommen können, nämlich den Massenprotesten im Iran, wo ja auch schon die ein oder andere Reaktion aus dem Regime erfolgt ist.
Ja, ich meine, man muss ja schon fast sagen, dass es im Iran in den letzten Jahren eigentlich, wenn nicht jährlich, doch quasi im Abstand von 2-3 Jahren doch immer wieder zu großen Protesten kam. Mit dem Unterschied, dass diesmal tatsächlich scheinbar die ökonomische Basis sich so weit vom Regime abgewendet hat. In dem Falle sind es quasi die Basari, also quasi die Händler auf den Märkten, von denen quasi diese Proteste diesmal auch ausgingen, und dass quasi so die Mitte des Bürgertums dem Regime nicht mehr treu ist, die tendenziell immer sehr konservativ sind. Ich meine in jedem Land.
Mitläufer, so die kleinbürgerlichen Mitläufer so ein bisschen des Regimes, habe ich jetzt auch gelesen, sollen da so ein bisschen.
Aber die wirtschaftliche Lage ist scheinbar so schlecht, dass quasi die ökonomische Basis jeder Herrschaft, also das Kleinbürgertum, das mittlere Bürgertum, nicht mehr gewillt ist, das zu tragen. Und jetzt sind ja auch die Teile der Polizei und des Militärs, die quasi da den Befehl verweigern oder mehr oder weniger offen dazu aufrufen, nicht mehr den Mullahs und den Revolutionsgarden Folge zu leisten.
Ja. Die Reaktionen, die ich jetzt auch schon angesprochen habe, sind natürlich dann, dass sie auf Menschenmengen einfach auch scharf schießen. Es soll schon über 200 Todesopfer auch geben.
Aber genau das ist ja das Erstaunliche. Das ist im Iran ja sehr normal. Und für die Größe und das Ausmaß der Proteste sind die Todesfälle sehr gering für iranische Verhältnisse. Weil wohl scheinbar sehr große Teile der Repressionsbehörden den Befehl zum scharf schießen verweigern. Und gewisse Städte sind quasi bereits von den Sicherheitskräften befreit, von, also ich weiß jetzt, vor zwei Tagen standen auch schon zwei Städte, ich kann natürlich die ganzen Namen nicht, unter dem bewaffneten Volk, also quasi, das, da haben sich die Leute selbst bewaffnet.
Und die Revolutionsgarden sind es dann.
Ja, es ist tatsächlich eine politische Revolution, die da stattfindet.
Und ja, absolut.
Der Schah, also der Sohn des damals gestürzten Schahs, ist das.
Ja, der meldet sich immer wieder, gell?
Genau, der macht so Fernsehansprachen und gibt tatsächlich auch so eine Art, naja, es ist halt quasi der Versuch, das Gewaltmonopol halt an sich zu binden, also dass die Befehlsgewalt halt auf ihn übergeht und bestenfalls halt die Repressionsorgane dann seinem Befehl unterstehen, was ja quasi, also die Revolution, politische Revolution ist ja quasi immer ein Übergang von dem Befehl über den Staat auf jemand anderes. Weg von quasi der islamischen Geistlichkeit, die jetzt quasi den iranischen Staat an oberster Spitze leitet, hinzu, in dem Falle wäre das jetzt der Schah, aber es könnte ja auch was ganz, also jemand ganz anderes sein. Aber ich glaube, das Wichtige an diesem Schah ist, dass er halt eine reale Option, also alles andere müsste ja quasi wieder erst entstehen. So, es gibt ja jetzt da keine Partei, die irgendwie in letzter Zeit mal eine Wahl hätte fast gewonnen und so. Und auch die Regierung ist ja super, super nahe an den geistlichen Führern. Und momentan scheint es halt irgendwie so, dass dieser Schah da ein bisschen eine Option wäre, eine erste Regierung zu bilden.
Ja, toi 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 kann das iranische Volk da weiterhin den Weg der Selbstermächtigung gehen. Das Internet wurde auch schon wieder abgeschaltet, das ist ja dann auch so ein bisschen das allererste Machtinstrument des Mullah-Regimes, was sie immer wieder anwenden, um eben Vernetzung und weitere Proteste zu verhindern. Die Leute finden aber ganz kreative Lösungen, beziehungsweise werden auch aus dem Ausland unterstützt, sich da selber zu vernetzen und eben auf die Straße zu gehen. Die Bilder, die ich da gesehen habe, es ist Wahnsinn, was da los ist nachts.
Ja.
Das ist, also, das man ist steht schon, da fast selber auf und geht raus.
Ja, ja, es ist schon irgendwie, vor allem, wenn man bedenkt, was das halt wirklich für ein Schweineregime ist, also die halt einfach jedes Jahr tausende Leute hinrichten für alles, also für Protest gegen die Regierung, fürs Homosexuellsein, dafür, dass Frauen ihr Kopftuch abgelegt haben und so weiter und so fort. Also das ist wirklich ja mit das regressivste Regime, was es überhaupt gibt. In Sachen der Freiheit Größe. Des Individuums und so.
Ja, auch in der Größe und auch in der so geopolitischen Einfluss, was sie als Iran ja auch immer noch haben, hat man dann im letzten Jahr dann auch gesehen an den Reaktionen von Israel und USA, dass man da eben auch hin und wieder draufhaut.
Auch dieser ganze Faktor der Terrorfinanzierung quasi, also Hamas und Hisbollah und auch die Houthi hängen halt wesentlich am Tropf, sowohl am finanziellen als auch am materiellen und waffentechnischen des islamischen Regimes im Iran. Und auch jetzt wieder quasi so diese Drohungen, den Krieg gegen Israel auszuweiten. Also quasi in dem Moment, wo das Volk aufsteht, versucht man wieder einen Krieg anzuzetteln. Bisher hat man das quasi zum Glück noch nicht gemacht, aber das ist natürlich schon immer eine Option für das iranische Regime, im Zweifel nochmal ein paar Juden töten zu wollen, bevor man da, keine Ahnung, dem eigenen Volk irgendwie unter die Arme greift und endlich Politik für das eigene Land macht. Also so eine witzige Anekdote dazu ist, die haben jetzt jedem Iraner irgendwie so einen Kredit von $7 im Monat oder so angeboten. Und gleichzeitig irgendwie finanzieren die halt tausende Kämpfer im Libanon, die halt quasi komplett unter Gehalt stehen. Denn einziges Ziel eigentlich ist, keine Ahnung, Israel zu vernichten. Was ja quasi für das Volk im Iran absolut gar keinen Mehrwert bietet.
Kriegen da nicht mehr Butter aufs Brot. Das heißt Brot auf den Teller.
Nee. Ja. Und da werden auch nicht die Stauseen wieder gefüllt.
Oder der Währungsverfall war ja der ausschlaggebende Punkt.
Und da haben wir auch wieder eine Parallele zu Venezuela. Der Iran steht halt auch massiv unter Wirtschaftssanktionen aus, ja, weiß ich nicht, guten Gründen und kann halt auf dem Weltmarkt quasi nicht operieren. Und das ist halt heutzutage in der heutigen Welt einfach das wirtschaftliche Todesurteil. Und ich meine, in gewisser Weise kann man ja sagen, war die Hoffnung der Sanktionen immer genau das, dass die Leute im Iran aufstehen und sagen, jetzt reicht's. Und irgendwie haben die das immer wieder getan, die letzten Jahre. Aber scheinbar ist es jetzt eben den entscheidenden Leuten an den Kragen gegangen. Nämlich eben so dem, weiß ich nicht, dem Kleinbürgertum, den Händlern auf der Straße. Oder was heißt, das ist ja nicht mal Kleinbürgertum. Ich glaube, die Basari, das sind schon wirklich Unternehmer auf diesen großen Märkten in Teheran. Also das ist schon wichtige Unternehmen in dem Sinne, wirtschaftlich gesehen.
Ja, und ohne Ökonomie kein Staat.
Ja, ohne Rückhalt quasi der bürgerlichen Klasse gibt es auch keine Regierung.
Naja, toi toi toi, da bleiben wir auf jeden Fall dran und schauen uns die weiteren Entwicklungen an und hoffen natürlich auch mit dem iranischen Volk für mehr Selbstermächtigung und für weniger Mullah-Regime.
Für mehr Homosexualität und weniger Kopftücher.
Yay. Sagen wir mal Wahlfreiheit.
Ja, genau.
Gut, damit kehren wir uns raus. Ich möchte zum Ende jetzt gar nicht groß auf unsere Social-Media-Kanäle eingehen, sondern mich eher bedanken. Mich haben im Hinblick auf den Spotify Wrapped haben mich ein paar Nachrichten erreicht, dass unsere recht überschaubare ZuhörerInnenzahl doch sehr genau zuhört. Und also wir senden nicht an viele, aber an die, die wir senden, die hören uns wirklich sehr genau zu. Das hat uns, oder mich zumindest, bestimmt dich auch, Olli, sehr gefreut. Deshalb machen wir auch weiter. Die Zeit ist ein bisschen knapper geworden bei uns, kann man, glaube ich, sagen. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, das ist jetzt Folge 11 oder 12?
12. Ich
hab den Überblick verloren. Wir haben noch nicht mal von einem Jahr angefangen, oder?
Ja, doch, ja, ich meine, wir wollten Anfang des Jahres anfangen, haben dann aber, glaube ich, erst 2 Monate später angefangen.
Ja. Also einmal pro Monat. Autonome 2-monatige Verspätung.
Ja.
Genau. Aber dann haben wir es ja ungefähr geschafft auch. Ja, dann schauen wir doch weiter, dass wir so einmal pro Monat eine Folge veröffentlichen. Wenn wir mehr schaffen, dann ist das absoluter Luxus für euch. Und ja, danke fürs genaue Zuhören. Jetzt setze ich selber so ein bisschen diesen Datumswechsel auf, weil ich mich so jetzt zum ersten Mal so drauf zurückblicke, um jetzt den Kreis zu schließen zur Anfangsfrage zu den Neujahrsvorsätzen.
Du meinst
Vorsatz. Aber dann nehmen wir uns doch einfach Neujahrsvorsätze vor,
12 Folgen. Dass
wir halt den Podcast weitermachen. 12 ja. Folgen, ja, das wäre doch was.
Okay, ja, nee, bleiben wir bei deinem Vorsatz. Einfach weitermachen.
Einfach mal weitermachen. Und einfach machen.
Genau, in diesem Sinne.
Wenn ihr euch was vornimmt, dann macht's einfach.
Weitermachen.
Weitermachen. Trotzdem könnt ihr uns natürlich folgen und über weitere Empfehlungen freuen wir uns auch. Ey, übrigens, das kann ich jetzt ja auch einmal kurz teilen. An Weihnachten hat mir eine nahe Verwandte, die schon ein bisschen älter ist, auch gesagt, dass sie hin und wieder den Podcast hört. In so einem Mischmasch aus so sudetendeutschen Dialekt und schwäbischen Dialekt hat sie so ein bisschen gesagt, ja, also Walli, über den Trump, da hast du manchmal auch schon eine freche Gosch. Hast du da keine Angst, dass du da mal Probleme kriegst? So beim Einreisen oder so? Und dann habe ich auch gesagt, ja, hast natürlich recht. Also liebe, Name sage ich jetzt nicht, wenn du das jetzt hörst, hat mich sehr gefreut. Ich habe jetzt noch in nächster Zeit erstmal nicht vor, in den USA einzureisen und ich hoffe, dieser Podcast steht mir dann auch nicht im Weg.
Das Internet vergisst nie.
Ist leider so. Aber ist ja auch ohne Klarnamen noch.
Perfekt.
Einfach die Podcast-App dann auch.
Einfach nicht bei der Einreise angeben, dass du einen Podcast hast, fertig aus.
Ja, und Instagram löschen halt.
Ja, genau. Habe ich schon auch gemacht vor 10 Jahren.
Du warst aber früh dran.
Hat einem ja niemand gesagt.
Ja. Alles klar, dann danke fürs Zuhören. Ja, wir hören uns dann wieder, wenn wir uns wieder hören, wenn wir uns wieder finden in unseren Zeitplänen.
Danke fürs Zuhören und ciao.
Ciao, ciao.